guten Tag und natürlich zu Beginn, ich muss mal schauen, wie das hier funktioniert, einen ganz herzlichen Dank an dich, Isabel, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier so nett vorzustellen. Mein Vortrag wird ungefähr 55 Minuten dauern, allerdings inklusive 10 Minuten Videomaterial. Deswegen hoffe ich, dass Sie mir gewogen bleiben. Genau, und schauen wir mal, ob das mit der Technik und den Videos alles so klappt. Wir wissen ja, dass das immer eine kleine Herausforderung ist. Aber anfangen möchte ich, wie man immer anfangen sollte, nämlich mit einem ganz herzlichen Willkommen. Gehört, vielleicht nur in einer etwas anderen Version, denn die Opening Number vom Musical Cabaret ist spätestens seit der Verfilmung 1972 mit Liza Minnelli als weibliche Hauptdarstellerin, die man hier auch kurz gesehen hat, deutlich bekannter als viele andere Musical-Hits. Aber vielleicht kurz zu den wichtigen Eckdaten. So. Cabaret wurde 1966 am Broadway uraufgeführt und basiert inhaltlich auf einem Schauspiel, das wiederum auf Kurzgeschichten von Christopher Isherwood basiert. Dessen Geschichten sind autobiografische Episoden aus dem Berlin der 1930er Jahre. Mit 1165 Vorstellungen kann man die Umsetzung auch nach Broadway-Maßstäben durchaus als Erfolg verbuchen. Und die Filmversion, aus der Sie gerade einen kurzen Ausschnitt gesehen haben, hat im Jahr nach seiner Veröffentlichung ganze 8 Oscars gewonnen. Doch worum geht es überhaupt und warum beginne ich meinen Vortrag mit dieser doch scheinbar recht kommerziellen Broadway- bzw. Hollywood-Produktion? Das Stück handelt von Cliff, der ein amerikanischer Schriftsteller ist und an Silvester 1929/30 nach Berlin kommt, um dort einen Roman zu schreiben. Durch eine Begegnung im Zug mit Ernst Ludwig, der ein ortskundiger Berliner ist, kann Cliff sich schnell in Berlin einleben und auch in dessen Nachtleben integrieren und beginnt eine Liebesbeziehung mit der Nachtclubsängerin Sally Bowles. Bis zu diesem Punkt hält das Musical also inhaltlich nicht viel Überraschung bereit. Jedoch wird im Verlauf deutlich, dass der Bekannte, der Cliff geholfen hat, sich in Berlin zurechtzufinden, ein überzeugter Anhänger der Nationalsozialistischen Partei ist. Als dieser der Vermieterin von Cliffs Zimmer in aller Deutlichkeit davon abrät, ihren Verlobten zu heiraten, weil dieser Jude ist, und als dessen Obstladen dann mit Steinen attackiert wird, begreift Cliff, dass für ihn und seine Geliebte aufgrund ihres unkonventionellen Lebensstils ebenfalls Gefahr droht. Denn zum einen outet sich Cliff zu Beginn Sally gegenüber als bisexuell, zum anderen leben die beiden unverheiratet zusammen, was zu diesem Zeitpunkt natürlich alles andere als normal war. Gemeinsam mit ihr will er also aus Berlin schnellstmöglich fliehen, doch Sally glaubt nicht an die schwerende Gefahr und sie geraten in einen heftigen Streit. Sie lässt, ohne mit Cliff nochmal zu reden, das gemeinsame Kind, mit dem sie schwanger ist, abtreiben und die Beziehung der beiden zerbricht. Während Cliff fluchtartig das Land verlässt, bleibt Sally wie alle übrigen Hauptcharaktere in Berlin zurück. Der Zuschauer erfährt nicht, wie das Leben dieser Person weitergeht. Eine Neuinszenierung am Broadway 1998 legt jedoch das Schicksal der Figuren mehr als deutlich nahe. Sie sehen jetzt gleich einen kurzen Clip, der den Confrancier zeigt. Das ist der, der durch den Abend geleitet hat und dessen Rolle als solche genommen eigentlich schon eine Analyse wert wäre, bei seinem letzten Auftritt.
Because Sally, I am too.
Jetzt eine Umfrage zu machen oder gemacht zu haben, gehe ich davon aus, dass die meisten von Ihnen Musicals nicht mit tragischem Ende, Abtreibung, politischen Inhalten oder gar dem Holocaust verbinden. Und vielleicht hat sogar der ein oder andere das Gefühl, dass das Musical als Genre nicht dafür geeignet ist, solche Themen zu behandeln. Diese Frage nach der Angemessenheit der Darstellung begegnet einem immer wieder, sobald man sich auf das Terrain der Ver- und Bearbeitung der Shoah in den Künsten begibt. Deutlich wird dabei, nicht sehr überraschend, dass vor allem Menschen aus den Täterländern, allen voran natürlich Deutschland, skeptisch sind, was diese Art der Umsetzung mit den Schrecken der Judenvernichtung angeht. Oft sind es jedoch gerade jüdische Überlebende und ihre Nachfahren, die versuchen, diese Tabus zu brechen. Und während Cabaret sich in seinen verschiedenen Variationen doch immer in einem gewissen Maße politisch positioniert, gibt es andere Beispiele, die dies ganz dezidiert vermeiden. Womit ich zu meinem zweiten Eingangsbeispiel komme und erneut ein kurzes Video zeige.
Germany was happy, Cold War was a sad, sad story. He is undefeated to restore his former glory. Where was he? Where could that man be? We looked around and then we found the man for you and me. And now it's springtime for Hitler and Germany. Deutschland is
Mel Brooks jedoch zu verteidigen, sei gesagt, dass es sich bei dieser Glorifizierung von Deutschland und dem Nazitum keineswegs um eine ernst gemeinte Darstellung handelt. Doch auch hier noch einmal kurz zurück zu den Fakten. Bei The Producers handelt es sich um eine Filmkomödie aus dem Jahr 1968 von Regisseur Mel Brooks, die im folgenden Jahr den Oscar in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch gewann. Der Film wurde erst 1976 in Deutschland gezeigt und dann 1998 auf Platz 11 in der Liste der 100 witzigsten amerikanischen Filmkomödien aller Zeiten gewählt. Seit 2001 gibt es außerdem eine Musical-Bühnenfassung, auf dessen Basis 2005 eine Neuverfilmung gemacht wurde. Und ganz nebenbei läuft das Stück momentan auch im Stadttheater Mainz. Wie bereits erwähnt, ist die Handlung des Films bzw. Stücks weitestgehend unpolitisch. Zwei erfolglose Broadway-Produzenten rechnen sich aus, dass sie mit einem Flop weitaus mehr Gewinne machen können, als durch einen Erfolg am Broadway, was mit der Art der Finanzierung von Produktionen in den USA zusammenhängt, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen werde. Sie suchen auf jeden Fall daraufhin das schlechteste Skript aller Zeiten und finden es bei einem in den USA lebenden Nazi, der in seinem Text Frühling für Hitler seine Liebe zum Vaterland manifestiert. Die ganze Storyline dreht sich um den Produktionsprozess des Musicals und bietet so unzählige komische Momente und Slapstick-Einlagen. Dabei sind sowohl Mel Brooks als auch die beiden Hauptdarsteller jüdisch, was sicherlich zur breiten Akzeptanz dieses Films beigetragen hat. Allerdings werde ich heute nicht weiter über diese beiden Beispiele reden. Auf das Warum komme ich später noch einmal zu sprechen. Und mich stattdessen einem sehr viel unbekannteren Stoff widmen, der aus verschiedenen Gründen und auf verschiedenen Ebenen noch deutlich mehr Potenzial zur Kontroverse bietet. Ghetto. Die Überschrift meines Vortrags habe ich aus einem Spiegelartikel aus dem Jahr 1984 entnommen. Ein Musical vom Holocaust, heißt es da, und unter einem großen Probenfoto steht geschrieben, jüdischer Tingeltangel für die Deutschen. Ein Tingeltangel ist nun aber eine meist abfällige Bezeichnung für Varieté-Theater oder Wanderbühne, sodass sich bereits, ohne den Artikel gelesen zu haben, vermuten lässt, dass sich der Autor des Textes von dem gezeigten Stück kritisch distanziert. Und so heißt es dann auch im Vorspann des Artikels, die Geschichte eines jüdischen Ghetto-Kommandanten im Zweiten Weltkrieg, der selbst die Vernichtung eines Teils seiner Mitbürger befahl, um die anderen zu retten. Kann das Stoff eines Theaterstücks sein, das mit Musical Glamour aufwartet? Das Schauspiel-Ghetto des Israelis Joshua Sobol wird jetzt in Berlin gespielt. Der Artikel beginnt dann mit einer Bezugnahme auf ein anderes Theaterstück desselben Autors, das bereits einige Jahre zuvor in Israel für Aufruhr gesorgt hatte. Dann fährt der Fahrrad. Ein Autor war nah am Puls seiner Zeit und Nation, Joshua Sobol. 1939 in Tel Aviv geboren, ein Sabra, der sich abweichlerische, die kollektive, selbstgewissheit irritierende Meinungen leistete. Sobol hat das mit seinen Theaterstücken inzwischen mehr als ein Dutzend immer wieder versucht. Auch er will wohl kein guter Sohn seines Volkes sein. macht es ihm und sich nicht einfach, kratzt Tabus an und auf. Mit seinem neuesten Stück, das im Mai in Israel uraufgeführt wurde und diese Woche an der Berliner Freien Volksbühne erstmals in Europa zu sehen sein wird, mit Ghetto, wendet sich Sewol einem noch heikleren Thema zu, der Mitschuld der Juden am Holocaust. Nun wissen Sie, das hoffe ich zumindest, dass man nicht alles glauben sollte, was man in Zeitungen und Zeitschriften liest. Und zumindest sollte man immer mehr als eine historische Quelle, mehr als eine Zeugenaussage quasi, heranziehen, wenn man sich ein Urteil über Vorgänge bilden möchte, denen man nicht selber beigewohnt hat. Dementsprechend habe ich es nicht bei dieser einen Vorabankündigung des Stücks gelassen, sondern mir auch einige andere Kritiken nach der Premiere der Aufführung angeschaut. Und das Urteil fällt, gelinde gesagt, sehr unterschiedlich aus. Der renommierte Literatur- und Theaterkritiker Rolf Michaelis schreibt zum Beispiel in der Zeit: Mords Musical. Eine 4-Sterne-Inszenierung über die Todgeweihten mit dem gelben Judenstern. So viel Glitzerglanz über der gelackten Aufführung eines Ghetto-Stücks, das eher an armes Theater denken lässt, das kann nicht gut gehen. Und dann stellt er die rhetorische Frage: Haben die Veranstalter gar nicht daran gedacht, deutsche Zuschauer bei der ersten Begegnung mit einem Revue-Musical über das Tabuthema jüdischer Kollaboration bei der Vernichtung von Juden zum Nachdenken anzuregen? Und schließlich endet er mit der Bemerkung, dass ein deutsches Publikum über das im Tango-Rhythmus daherkommende Musical vom Massenmord aus dem Häuschen gerät, treibt den kritischen Zuschauer schon sehr nachdenklich aus dem Theater. Wir haben es hier also eindeutig mit einer sehr vernichtend negativen Rezension zu tun, die, wenn man das Stück nicht kennt, suggeriert, die Judenvernichtung würde zur Belustigung des deutschen Volkes benutzt. Doch es gibt auch andere Stimmen, die Sewol einen klugen Mann nennen, der erkannt habe, dass man die schrecklichen Ereignisse der Shoah nur durch überspitzte, groteske Komik vermitteln könne. Sewol nehme die Tatsache, dass im Ghetto bis zum Tag der Liquidation wie verrückt Theater gespielt und Kabarett gemacht wurde, zum Vorwand, all seine Figuren zu maskieren, sie aus der Wirklichkeit des Ghettos und des Krieges unaufhörlich in die Illusion von Liedern, Szenen und Musik zu jagen, durch Orgien taumeln zu lassen. Und jede Diskussion um Schuld und Widerstand und Mitmachen und schmutzige Hände wird zum Teil einer frivol tollen, todtraurigen Choreografie. So Gerd Stadelmeier in der Stuttgarter Zeitung. Also doch ein angemessener Umgang, nur eben etwas anders, als man es gewöhnt war. Manch einer der professionellen KritikerInnen ist sich da nicht ganz sicher. Ich selbst hege gemischte Gefühle gegenüber dem nahezu ekstatischen Premierenbeifall. Muss zugeben, dass ich zeitweise fasziniert, betroffen, dann wieder verstört, abgestoßen, ratlos in meinem Sessel hing. Dass sowohl diese, im Kern was Personen und Ablauf betrifft, authentische Station auf dem Todesweg seines Volkes als Musical dekoriert, dass die Opfer sozusagen im perfekten, schaurig schön choreografierten Step- und Tango-Schritt der 30er Jahre in den Untergang tanzen, ist das nun leichtfertig? Zynisch auf ausländische Publikumskunst zielend? Ist es roh oder mutig? Fragt Karina Niehoff in der Rezension für die Süddeutsche Zeitung. Mit Blick auf meinen Untersuchungsgegenstand und auf das Thema Zeugenschaft möchte ich hier zumindest kurz auf die Eigentümlichkeit der Theaterwissenschaft aufmerksam machen, dass wir uns, sobald es um die Analyse von Aufführungen oder Inszenierungen geht, sehr schnell auf Zeugenaussagen von anderen verlassen müssen. Das, worüber wir sprechen, die Aufführung eines Theaterereignisses, liegt immer in der Vergangenheit. Denn im selben Moment, in dem das Zusammenspiel von Bühne, Kostüm, Licht, Requisite, Schauspieler, Maske, Sprache etc. Das Ereignis erzeugt, ist es bereits wieder vorbei. Ein Gemälde kann ich auch 500 Jahre nach seiner Entstehung noch betrachten. Einen Film kann ich mir immer wieder ansehen, natürlich unter verschiedenen Kontexten und unter verschiedenen Bedingungen. Aber Theater kann nicht unabhängig von Zeit und Ort rezipiert werden. Wenn wir uns also nicht auf die Analyse von selbst live gesehenen Aufführungen beschränken wollen, müssen wir zu Hilfsmitteln greifen. Dafür können Zeitungsrezensionen sozusagen als professionelle Augenzeugenberichte hilfreich sein. Doch, wie man anhand der Beispiele sieht, sind sie auch im höchsten Grade subjektiv und sollen es ja auch sein. Weitere Möglichkeiten bieten natürlich Bilder, Programmhefte, Regiebücher etc. Ein weiteres, mittlerweile klassisches Hilfsmittel ist die Videoaufzeichnung. Wenn man von einer guten Bild- und Tonqualität ausgeht und einer zentralen Perspektive der Kamera, so ist eine Aufzeichnung bis zu einem gewissen Grad ein neutralerer Zeuge, als es der Bericht eines Menschen sein könnte. Trotzdem darf man sie nicht mit dem Theaterereignis selbst verwechseln und ich denke, den TheaterwissenschaftlerInnen unter Ihnen erzähle ich hiermit nichts Neues. Wie Sie sich also vorstellen können, habe ich nach der Lektüre dieser Rezension von Ghetto alle Hebel in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, ob es eine Aufzeichnung dieser Uraufführung gibt. Sie müssen bedenken, 1984 war dies bei weitem nicht so üblich wie heute. Da Peter Zadeks Inszenierung jedoch zum Berliner Theatertreffen 1985 eingeladen wurde, was eine große Auszeichnung für Theaterproduktionen darstellt, hatte ich Glück und konnte tatsächlich eine professionelle Aufzeichnung ausfindig machen, die auf VHS-Kassette im Videoarchiv der Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin liegt. Ich bin also nach Berlin gefahren und konnte mir den Grund der Kontroverse um das Stück anschauen. Und nach einigen Bitten und Betteln habe ich sogar eine digitalisierte Version des Mitschnitts bekommen, von dem ich Ihnen nun den Anfang kurz zeigen möchte. Zu sagen, wie Sie sehen Sie nichts, wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Und es scheint auch tatsächlich so, als ob der Beginn der Inszenierung ganz bewusst auf einer fast dunklen Bühne stattfindet. Trotzdem ist dieser Ausschnitt ein gutes Beispiel dafür, was ich eben ausgeführt habe. Wir sind abhängig von der Qualität unserer Quellen. Und eine Fernsehproduktion wie diese ist zudem auch noch durch eine eigene Kameraregie bestimmt, die unseren Blick lenkt, anders als es im Theatersaal der Fall wäre. Doch nicht nur dafür ist dieser kurze Eindruck geeignet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, doch nach den Schilderungen der Kritiker hatte ich nicht diesen Beginn des sogenannten Musicals erwartet. Zunächst ist auf der dunklen Bühne nur ein Klarinettist zu sehen, das ist ein Teil, den ich abgeschnitten habe, das wäre noch davor gewesen, der eine traurig melancholische Melodie spielt. Keine Hochglanz-Musical-Ästhetik in Sicht also. Und dann beginnt dieser Mann etwas zu erzählen, als sei er nach etwas gefragt worden, nach der letzten Vorstellung. Er sitzt vor einem siebenarmigen Kerzenleuchter und versucht sich offensichtlich an etwas in der Vergangenheit Liegendes zu erinnern. Nach und nach findet er sich in seinen Gedanken zurecht und kommt ins Erzählen. Und ich habe ihm hier die erste Seite mitgebracht. Also, Sie müssen es nicht im Detail lesen, das ist ein bisschen viel. Aber ich dachte mir, weil man es eben recht schlecht verstanden hat, der Erzähler beginnt mit die letzte Vorstellung, nein, weiß ich nicht mehr, über die letzte Vorstellung wollen Sie etwas wissen und so weiter. Was Sobol und Peter Zadek in der Inszenierung zeigen, ist der Beginn eines Erinnerungsprozesses, von dem in keiner der mir bekannten Rezensionen die Rede ist, mir jedoch sehr wichtig erscheint. Die Szenen, die sich im Folgenden dann materialisieren, haben nämlich so von Beginn an keinen Anspruch auf historische Genauigkeit oder Vollständigkeit. Dies betont Sobol, wenn er den Stücktext in seiner veröffentlichten Version voranstellt, unten. Das Stück spielt in der Erinnerung des Erzählers im Ghetto Wilna 1941 bis 1943. Diese Beobachtungen haben natürlich vor mir bereits andere gemacht, unter anderem Erika Fischer-Lichte und Freddy Rokem. Und wenn man von den Rezensionen der Tageszeitung absieht, wurde Ghetto in Fachzeitschriften und von Wissenschaftlern durchaus komplex diskutiert. Trotzdem denke ich, dass es sich lohnt, das Stück, seine Umsetzung und auch seine weitere Verbreitung mit dem Blick auf die Frage nach Zeugenschaft noch einmal gründlich zu beleuchten. Denn aus meiner Sicht ist das Stück Ghetto eines der bemerkenswertesten Zeugnisse, das sich um das Leben im Ghetto und die Vernichtung des europäischen Judentums konstituiert. Basierend auf Tagebucheinträgen von Bewohnern des Ghettos Vilna, in seinen Einzelheiten jedoch erfunden, ist es das meist inszenierte israelische Theaterstück weltweit. Und scheint auch nach seiner Uraufführung 1984 wenig an Interesse verloren zu haben. In 35 Jahren erfolgten 35 Inszenierungen allein an deutschsprachigen Theatern, wobei einige von ihnen mehr als eine Spielzeit lang liefen, was auf gut verkaufte Vorstellungen schließen lässt. Erfolgreich ist Ghetto also allemal. Doch was macht es zu einem besonderen Stück? Aus meiner Sicht sind es nicht die Musical-Einlagen, auf die ich später zu sprechen komme, sondern der Umgang mit dem historischen Material. Um dies zu veranschaulichen, möchte ich zunächst einige Szenen des Textes bzw. der Inszenierung aufzeigen und mit Informationen aus historischen Quellen abgleichen. Da Sobol selbst den Anspruch erhebt, das Leben im Ghetto in seinen Texten dokumentieren zu wollen und er laut eigener Aussage dabei historische Quellen heranzieht, erscheint diese Herangehensweise lobenswert und lohnenswert. Dabei wird auf die veröffentlichte Textversion, von der Sie hier auf die erste Seite sehen, aus dem Jahr 1984 zurückgegriffen, die Grundlage für die Erstaufführung war. Um Ihnen eine Orientierung über die Figuren zu geben, habe ich eine Folie vorbereitet, die die zentralen Akteure der gewählten Szenen dann zusammenfasst. Also das Stück beginnt, wie wir ja sehen konnten, in der Gegenwart und sowohl präzisiert im Jahr 1984 in einem Apartment in Tel Aviv. Dann jedoch taucht man ein in die Erinnerungen an die Zeit im Ghetto in Vilna. Dort beginnt nun die eigentliche Handlung mit der Sängerin Chaya. Aus einem Berg von Kleidern, den andere Ghettobewohner sortieren, möchte sie sich in eine zerfetzte Decke gewickelt und barfuß ein paar Schuhe nehmen. Der SS-Offizier Kittel, der die Aufsicht über das Ghetto hat, hält sie auf. Als sie ihn bittet, sich ein paar Schuhe nehmen zu dürfen, erwidert er: Wenn du wüsstest, woher die Schuhe kommen, würdest du sie nicht anrühren, selbst wenn sie aus purem Gold wären. Aber bitte, wenn du willst, nimm mir ein paar Schuhe. Er fordert sie danach auf, sich diverse weitere Kleidungsstücke auszusuchen und anzuziehen. Er beobachtet sie dabei und ihm fällt schließlich ihr gewölbter Bauch auf. Zunächst nimmt er an, dass sie schwanger wäre und weist sie darauf hin, dass es Juden verboten sei, schwanger zu werden, was auch einer historischen Tatsache entspricht. Dann jedoch erkennt der Offizier, dass Chaya kein Kind unter dem Kleid versteckt, sondern ein Kilogramm Bohnen. Er beschuldigt sie des Diebstahls an der SS und will sie erschießen. Bevor es soweit kommt, hält ihn jedoch der Puppenspieler und spätere Theaterleiter Sulik davon ab, indem er ihn darauf hinweist, dass sie eine begnadete Sängerin sei. Durch eine Diskussion mit seiner Handpuppe, die ihn stets begleitet, nimmt Sulik Kittel für sich ein und macht ihn zugleich neugierig auf Rayas Stimme. Kittel beschließt nun, statt sie zu erschießen, das Kilo Bohnen auf den Boden zu schütten und den anderen Ghettobewohnern eine Minute Zeit zu geben, diese wieder aufzusammeln. Als die Zeit vorüber ist, fehlen noch 60 Gramm Bohnen, die Chaya ihm in Form von Gesang zurückzahlen soll. Diese singt daraufhin ein melancholisches Lied für ihn, was ihm gefällt, jedoch lediglich 10 Gramm Bohnen wert wäre. Kittel, aber wie willst du mir die restlichen 50 Gramm Bohnen zurückzahlen? Wenn du nicht in deinem Beruf arbeiten kannst. Ihr seid alle Künstler, stimmt's? Ich werde euch die Gelegenheit geben, mir zu beweisen, dass eure Kunst 50 Gramm Bohnen wert ist. Aber passt auf, ich lasse mich nicht für dumm verkaufen. So wird Kittel also zum Initiator eines Theaterprojekts. Im historischen Vilna hatte die bekannte Sängerin Lioba Lelika nicht so viel Glück. Im Tagebuch des Ghetto-Chronisten Hermann Cook erfährt man, dass sie am 10. Januar 1943 verhaftet wird, weil sie beschuldigt wird, ein Kilo Bohnen geklaut zu haben. 16 Tage später wird sie in Pona, das ist in der Nähe von Vilna, erschossen. Hermann Krug, dem wir das ausführlichste der Tagebücher aus dem Ghetto Vilna verdanken, erwähnt diese Sängerin Lelika zuvor mehrmals in Verbindung mit der Entstehung des Theaters und beschreibt sie als eine erfolgreiche und talentierte Sängerin. Aufgrund ihrer Prominenz wird so auch ihr Tod eigens im Tagebuch erwähnt, denn der Tod war natürlich eigentlich nichts Besonderes im Ghetto. Joshua Sobol schafft dieser Sängerin in seinem Stück Ghetto ein alter Ego und durch die Figur Chaya und rettet sie so fiktiv vor dem Tod. Zu dem Antagonisten Bruno Kittel ist zu sagen, dass es sich bei ihm um eine historische Figur handelt, die tatsächlich für seine Impulsivität, seinen Sadismus, aber auch für seine Vorliebe für Jazz, Musik im Allgemeinen und Theater bekannt war. Es lässt sich jedoch mit Sicherheit sagen, dass Kittel nicht als Initiator des Theaters gelten kann. Es ist nachgewiesen, dass er erst im Sommer 1943, damit also kurz vor der Liquidierung des Ghettos, und Liquidierung setze ich in Anführungszeichen, denn es ist die Bezeichnung dafür, dass dann das komplette Ghetto ermordet wird, Das ist natürlich so typisches Nazi-Deutsch, was es irgendwie verschleiert und beschönigt. Er wurde auf jeden Fall erst kurz vor dieser Vernichtung des Ghettos dorthin versetzt. Und das Theater wurde bereits anderthalb Jahre vorher eröffnet, nämlich im Januar 1942. Diese Eröffnung wird in Sobols Theaterstück nicht gezeigt, wohl aber die Reaktion des Bibliotheksleiters Hermann Krock. Gegenüber Jakob Genz, dem Leiter der jüdischen Polizei, lehnt er die Einladung zur Eröffnung entschieden ab. Er begründet dies wie folgt. Die Einladung empfinde ich als Beleidigung, eine persönliche Beleidigung. In jedem anderen Ghetto kann es vielleicht auch Unterhaltung geben, sogar Spaß. Solange es noch eine Möglichkeit gibt, so etwas wie Kunst zu machen, sollte man das tun. Aber hier, innerhalb der tragischen Wirklichkeit des Ghettos Wilna, im Schatten von Ponary, wo von 76 Wilnerer Juden haben nur 15.000 überlebt, hier zu diesem Zeitpunkt Theater spielen, ich finde das schamlos. In der englischsprachigen Rekonstruktion des Tagebuchs Hermann Krocks heißt es, am 17.01.1942 zur erhaltenen Einladung des Theaters: I felt offended, personally offended about this whole thing, let alone the festive evening. In every ghetto you can amuse yourself, cultivating art is certainly a good deed, but here, in the doleful situation of the Vilna ghetto, in the shadow of Pona, where of the 67,000 Vilna Jews only 15,000 remain, here at this moment this is a disgrace, an offense to all our feelings. Sieht man von den Differenzen ab, die sich natürlich aus den verschiedenen Sprachen Deutsch und Englisch ergeben, erhält man also ein nahezu wörtliches Zitat des Tagebucheintrags in Sobols Theatertexten. Auch die Parole "Auf dem Friedhof spielt man kein Theater", die laut Nebentext auf Plakaten und Spruchbändern auf der Bühne gezeigt werden soll, findet sich in Krocks Tagebuch wieder. You don't make theater in a graveyard. Die daran anschließenden Szenen sind im Hinblick auf ihren Zeitpunkt schwerer zu bestimmen. Da nach dem Gespräch zwischen Krock und Genz bezüglich der Theatervorstellung eine Probe für diese Vorstellung gezeigt wird, in der sich die Darsteller verkleiden und die dann folgenden Szenen in diesen Bühnenkostümen spielen. Es entsteht also ein Theater im Theater, bei dem die Grenzen der Fiktionalität auf den verschiedenen Ebenen nicht mehr klar zu unterscheiden sind. Inmitten dieser Szenen taucht dann erneut Kittel auf und ich möchte Ihnen diese Szene gerne in Gänze zeigen, was etwa 3,5 Minuten dauert.
Die sicherlichen Reihen vorwärts schieben. Sie kriegen uns einander, denn es ist ein jüdischer Mörder, ein Verräter. Wenn ihr ein Vorbild geht, ein Vater, eine Mutter und ein Kind, jetzt fällt. Ein Vater, zwei Mutter, drei Kind. Plötzlich rührt er den Vater an und Jojo, was mit dem Großteil des zweites Kind? Der Vater fängt an zu stottern. Ich hoffe nicht, kein zweites Kind. Ich hoffe nur, ja, doch jetzt lässt sich ausreden, er schreibt den ganzen Stock auf den Ring. Der Schrei zum Mund. Mitten in diesem Ton, wo du oben ziehst, dann kennst du, wie genau deine Stock ist. Was an der Seite stehen, der Kind. Das Kind, das er zu kochen, das man nie mehr getrennt hat. Jetzt stehst du zu der Familie mit dem einen Kind und hörst, wie hört er los, wie ist das ein Held, ein anderer Sohn?
Noch einmal,
du hast ihn endgültig verloren. Das Kind wird zu der Menschen, die du bei den Überlebenden, er wird es gerettet.